Geschwister, kein geringeres Thema als gewagtes Thema, umfassender Überblick über die Schöpfung und den Gang der Dinge. Umfassender Überblick. Gewagtes Thema für eine Abendstunde. Wir haben das Weltall der Schöpfung Gottes vor uns. Beachten die uns bekannten, auch wenn wir nicht Griechisch können, aber unter den Fremdwörtern, die bekannten Ausdrücke, Kosmos. Unter Kosmos im Neuen Testament versteht das Wort Gottes das ganze erschaffene Weltall in Bezug auf die Geschöpfe, in Bezug auf die Bewohner, in Bezug auf die wunderbare Ausschmückung. Wir wissen doch, was Kosmetik heißt. Ne? Kosmein, schmücken. Kosmos, der Schmuck. Die Ausstattung der Schöpfung. Das ist Kosmos, umfasst das ganze erschaffene Weltall. Und das erschaffene Weltall ist, wie wir alle schon aus der Sonntagsschule wissen, ein Werk der Hände Gottes. Im Gegensatz zu einer Geisteszeugung Gottes. Einer Geistesgeburt Gottes. Der ganze Kosmos als Werk der Hände Gottes hat nicht das Leben in sich, das allein in Gott und in Christo vorhanden ist. Jesus Christus ist der einzige, das einzige Wesen, dass das gleiche, unauflösliche Leben besitzt wie Gott der Vater. Deshalb nennt ihn die Schrift, er ist der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Der einzige. Im Heiligen Geiste. Ein zweiter umfassender Begriff heißt, kennen wir auch, Ökumene. Das, was wir heute unter Ökumene verstehen, ist schon eine gewaltige Reduktion von dem, was das Neue Testament darunter versteht. Oikos heißt Haus, Gebäude, Wohnraum. Ökumene heißt, bedeutet alles, und zwar wieder in der ganzen Schöpfung, soweit Gott die Wohnräume in den Himmel und auf der Erde, die Himmel als Wohnräume der Geistwesen, der Geister, der Engel, die Erde als Wohnstätte nur für den Menschen. Ökumene im neutestamentlichen Sinn umfasst die ganze Schöpfung. Wir sind belehrt worden als Jung im Glauben unter Ökumene, haben man damals die Alten und das alte Erdreich und mit den Bewohnern verstanden. Das ist nicht falsch. Es gibt die gleichen Begriffe für ganz kleine Dinge, für mittelgroß und für ganz gewaltige. Der dritte Ausdruck heißt Chronos. Wir alle wissen doch, was Chronologie ist. Nicht? Erstes Buch der Chronika, zweites Buch der Chronika. Chronos heißt Zeitspanne. So haben wir vor uns, wenn wir die Schöpfung als von Gott erschaffene Wohnräume, Oikumene. Kosmos als von Gott in diese Wohnräume hineingesetzten Bewohner, lebendige Wesen, samt ihrem wunderbaren göttlichen Schmuck, der Ausschmückung des Innenausbaus. Und die ganze Schöpfung als Oikumene und Kosmos hat Gott nun im Ablauf von ganz bestimmten Zeiten, Zeitspannen, im Neuen Testament, sogenannten Äonen, Zeitaltern, von Anfang der Schöpfung an bis zu ihrem Ende, wohlweislich geordnet. Nur einen ganz kurzen Hinweis auf die eine Möglichkeit, wie wir biblisch die Gestalt des Weltalls verstehen können, uns vorstellen können, erstens nach biblischen Zeugnissen, zweitens erstaunlicherweise nach neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen. Unsere alte Bibel erklärt im Alten und Neuen Testament seit Jahrtausenden, dass die Schöpfung Gottes als Werk seiner Hände nicht unendlich sein kann, sondern nicht nur zeitlich einen Anfang und ein Ende haben wird, sondern auch räumlich. Ein einfaches Wort, Salomos. Du, Gott, nachdem er den Tempel gebaut und eingeweiht im Gebet, spricht er, du, o Gott, du solltest in diesem Hause wohnen, das wir mit Menschenhänden gebaut haben. Du, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Aha. Also ist Gott noch ein bisschen größer als seine Schöpfung. Darf ich das wagen auszusprechen? Hab's ja ganz bescheiden gemacht, nicht? Er sei noch ein bisschen größer als seine Schöpfung. Na. Was sagt Jesus? Er wird, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit, seine Auserwählten sammeln vom einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. So, steht so geschrieben. Da habe ich nur zwei Zeugen angeführt. Ja. Biblisch ganz klar. Jesus fuhr nur nach der Offenbarung, die Gott dem Apostel Paulus gegeben hat. Während die Jünger, die sahen den Herrn Jesus in Bezug auf die Himmelfahrt, nur so lange, bis er vor ihren Augen verschwand, als er von einer Wolke aufgenommen worden ist. Die Offenbarung an Paulus beginnt jetzt hier, wo er den Augen der Jünger Jesu entschwunden ist. Sieht ihn durch alle Himmel hindurchfahren und sich über allen Himmeln droben, außerhalb dieser Schöpfung, sitzen zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, sondern droben. Wo Gott ist, das ist unser Gott allein, bewohnt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit. Unser Gott allein. Und das Werk seiner Hände, das er zum Voraus schon der Vergänglichkeit unterworfen hat. Zeitlich, vergänglich, mit einem Abschluss versehen, und einem Ende übergeben hat, sobald irgendetwas ein Ende haben kann, kann es als solches nie unendlich sein. Verstehen wir? Ja, ganz klar. Alles, was vergeht, kann nur vergehen, weil es nicht unendlich ist. Weil es endlich ist. Unsere Schöpfung. Und in diese Schöpfung, in biblischer Ordnung, kennt, besitzt zwei Brennpunkte, zwei Pole. Und Gott schuf die Himmel und die Erde. Und unsere Erde, nichts dagegen. Aber warum wagt die Schrift dieses Doppelwort, die Himmel und die Erde, immer wieder zu wiederholen? Bitte, jetzt kommt das Zentrum der Himmel, der Thron Gottes, droben. Allerheiligst, das ist das Allerheiligste. Dort thronen ja die Cherubim um den Thron Gottes herum. Genau wie im Allerheiligsten, das ist nur das Abbild. In dieser Schöpfung, im himmlischen Jerusalem, ein Tempel, vergänglich wie die Himmel vergänglich sind, die gegenwärtigen. In dieser Schöpfung, ein himmlisches Zentrum, der Thron Gottes. Kurz der positive Pol in diesem Weltall. Und unsere Erde.
Ja? Nach der Zeichnung, ja, wo hinterlegt, ist der Thron größer als die Erde, stimmt es?
Bitte?
Nach der Zeichnung ist der Thron größer als die Erde. Stimmt es?
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Der Kreis für den Thron.
Nach der Skizze.
Nach der Skizze ja. Ist größer als wie unten der Minuspol als Erde darstellen.
Stimmt. Mein Lieber, das ist ja eine Skizze. Da dürfen wir keine Maßstäbe ansetzen. Ne? Das ist nur eine Andeutung der gewaltigen Hauptordnungen. Nicht? Ja. Also, ist gut, dass die Frage ventiliert wurde, also bitte, dass das jetzt mich dann nicht steinigen, nicht, wenn da jemand meint, er könne da noch Millimetermaßstäbe anlegen. Gut.
Arthur, darf ich schon auch noch was sagen, weil wir jetzt gerade dran sind. Wenn das Zentrum des Thrones Gottes im Himmel ist, also in den Himmeln, und Gott wohnt außerhalb der Himmel, ja, kommt dann Gott herein in den Himmel, den hat bis jetzt noch niemand gesehen, oder? Wie ist das?
Die Frage ist mehr als berechtigt. Nur wenn wir da stehen bleiben wollen, dann kommen wir also, bekommen wir keinen Überblick über das Ganze, nicht? Aber ganz kurz: Gott wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt, kein Engel und kein Mensch, eben außerhalb der Schöpfung, in seiner ganzen Unendlichkeit. Da wohnt er, in einem Licht, wo niemand zukommt. Aber er thront in den Himmel, auf dem Thron. Ist das ein Unterschied? Wo ein Fürst thront und wo er wohnt? Hat je ein Fürst auf seinem Throne gewohnt? Oder in seiner Wohnung gethront? Ja, das gewisse Herrschaften vielleicht sagen. So. Bitte. Also wir haben schon gemerkt, gell? Das sind feine, aber gewaltige Unterschiede. Ja, deshalb lesen wir, als der Sohn Gottes zur Erlösung in seine verlorene Schöpfung kommt, da kommt er eis ton kosmon, das heißt in seine Schöpfung hinein, von außerhalb. Und dann, als er wusste, dass seine Stunde gekommen war, um wieder zurückzukehren zum Vater, da ging er wieder aus dem Kosmos hinaus zum Vater zurück.
Also ist die Rechte, er sitzt zur Rechten Gottes außerhalb.
Ja, auch im Sichtbaren, am Thron. sitzt er zur Rechten des Vaters, nicht wahr? Aber außerhalb, entschuldigt, zwischen dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geiste, da gibt es keinen Thron. Da ist der Vater und der Sohn eine wunderbare Gottesfamilie, da hört alles Thronen und Herrschen auf.
Bitte.
Aha. Also es genügt für den Moment. Ne?
Die Erde ist ja der Schemel.
Ja, ja, der kommt jetzt. Also, die Himmel sind sein Thron, das heißt, jetzt konzentriert auf seine Thronsherrlichkeit, und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Jetzt haben wir also wirklich zwei Hauptpunkte in der ganzen Schöpfung. Bitte. Sein Thron, positiver Pol. Und unsere Erde, negativer Pol. Dort herrscht die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, das Leben und wie die Dinge alle heißen, positiv, gut, sehr gut. Und auf der unsere Erde ist der Pol vollständig negativ geladen, wo die Sünde des Kosmos konzentriert vorhanden ist. Wir verstehen uns, wenn ich sage, unsere Erde, währenddem der Thron Gottes oben, wo die Cherubim aufgestellt sind um den Thron, nicht? Das allerheiligste Gebiet in dieser Schöpfung ist, und unsere Erde ist das Gebiet außerhalb des Lagers, wo jede Art von Sünde vorhanden ist und sich alles hier auf der Erde konzentriert zur konzentrierten Entfaltung der Macht der Sünde und der Bosheit und der Widergöttlichkeit. So. Also, zwei Pole, Thron Gottes positiv, unsere Erde negativ. Genau das steht in der Bibel. Hier Tod, Sünde, Verdammnis, Totenreich und wie die Dinge alle heißen mögen. Genügt. Gleichzeitig nicht nur zwei Pole, positiv und negativ. Und bitte, zwischen positivem und negativem Pol verlaufen ja nicht die Kräftefelder, die elektromagnetischen Situationen, Gegebenheiten, so im ganzen Weltall. Die Spannung zwischen positiv und negativ, die Entladungen, nicht die Kämpfe, was da alles nun sich präsentiert und abspielt. Nicht nur das, positiv und negativ, sondern zweierlei Brennpunkte. So. Wir denken an eine Ellipse mit ihren Gesetzen, fest gelegt durch die beiden Brennpunkte. Ja. Und das ganze Weltall wird heute von der Wissenschaft schon festgelegt, das heißt von einem Ende zum anderen Ende der Himmel, sagt die Schrift. Und die Wissenschaft sagt, wir sehen ungefähr einen Durchmesser des Weltalls von, sagen wir mal, 20 Billionen Lichtjahren. Aber hier fängt es an und dort hört es auf. Durchmesser, nicht wahr? Und das Eigenartige ist, in diesem endlichen Weltraum, dass wir geradlinig nach unseren Möglichkeiten immer ins Weltall raus, rein, weiter sausen würden, immer geradlinig. Und mal, ja. Könnten wir erstaunt sein, dass wir nach so und so viel Zeit wieder am Ausgangspunkt ankämen. So, also die wissenschaftliche Erklärung von heute. Und dann eigenartige Antwort auf die Frage, ja, wenn unser Weltall endlich ist und einen Durchmesser hat und niemand da aus diesem Weltall herauskommt, ne? Weil alles in gekrümmten Bahnen verläuft zwischen den Polen. Ne? Alles in gekrümmten Bahnen. Ne? Ja, bitte. Was sagt Salomo im Buch Prediger? Schau dir das Werk Gottes an. Das machen wir jetzt gerade, ne? Schau dir das Werk Gottes an. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer kann gerade machen? Niemand. Da kommt also niemand aus dem Weltall heraus. Jetzt aber die Frage eines Sonntagsschülers, Herr Professor.
Wenn unsere Welt also endlich ist, da beginnt es und da hört es auf. Herr Professor, was ist denn draußen? Hm? Ist der Herr Professor in Verlegenheit? Die Antwort lautet nämlich, ja, schriftlich. Unser Weltall ist endlich, hat aber keine Grenzen. Wisst ihr jetzt etwas damit zu machen? Ich auch nicht. Ich möchte eine Erklärung für diese Antwort. Antwort: Wir können ewig in diesem Weltall herumsausen und kommen nie raus. Ist das eine Antwort? Ja, das ist dann die Antwort auf die peinliche Frage. Ja, aber das sagt mir doch noch nicht, was draußen ist. Hat unsere Bibel eine Antwort? Nein, unzählige Antworten. Da drinnen sind die Geschöpfe und draußen der Schöpfer. Da drin, jetzt Achtung, wir haben das noch gestern schnell angetippt, da drin sind die Götter und draußen ist der einzig wahrhaftige Gott, der sich mit Vorliebe nennt, ich bin der Gott der Götter. Also bitte ja nicht übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder, nicht? Wenn wir in der Bibel von Göttern lesen, dann lesen wir Götzenbilder, ne? Ist Gott der Götzenbilder etwa? Ja, nicht, dafür würde er sich bedanken, nicht? Ja. Da drin sind die Herren, Mühl und Heinemann zum Beispiel, nicht? Ja. Und draußen ist der einzig wirkliche Herr. Da drin wimmelt es von Lichtern und draußen ist das wahrhaftige Licht. Da drin sind die Lebewesen und da draußen ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genug so langsam? Hat der Sonntagsschüler eine Antwort auf die Feststellung? Das Weltall ist endlich, was ist draußen? Er kam in den Kosmos, ins Weltall hinein zur Erlösung. Warum? Weil in diesem Weltall hat er dem ersten gewaltigen Geschöpf, das er geschaffen hat, dem er die Ehre gegeben hat, als Verwalter über Himmel und Erde eingesetzt zu werden, und zwar in nicht geringerer Größe und Herrlichkeit als schirmender gesalbter Cherub. Wo sind Cherubim aufgestellt? Im Vorhof oder im Heiligtum? Bitte schön.
Also muss ich es anders betrachten, Arthur. Hier wäre also draußen. Und draußen ist außerhalb des Lagers.
Ja, Achtung. Wenn wir im Grundriss bleiben, dann wäre außerhalb des Lagers doch, nicht? Ja. Wenn wir da im Grundriss bleiben. Ja.
Also.
So. Wir verlassen die Gestalt des Kosmos und lassen uns belehren, die Schöpfung steht da, Gott blickt zurück und stellt fest, die ganze Schöpfung als Werk der Hände Gottes. Wohnräume, Bewohner, Zeitordnung, siehe, alles war sehr gut. Sehr gut. Es war gar nichts da, was widergöttlich oder ungut war. Alles war sehr gut. Gott übergab dieses Weltall seinem ersten, herrlichsten Geschöpf, einem schirmenden Cherub. Den Bericht finden wir in Ezekiel 28. Der Geist Gottes benutzt für diese intime, gewaltige, heilige Schau ein menschliches Modell in der Person des damaligen Königs von Tyrus. Als Architekt erleben wir, dass der Auftraggeber für ein Einfamilienhaus, eine prächtige Villa, wenn wir ihm die Pläne vorlegen, der erklärt, ja, danke schön, aber das sagt mir nichts, ich kann die Pläne nicht lesen. Ne? Ich verstehe das nicht. Ne? Dann sage ich, dann mache ich Ihnen ein Modell von Ihrem zukünftigen Haus. Ne? Dann sagt er, ah ja, gut. Ja, was kostet das? Ja, wenn ich es aus Pappdeckel mache, ist gar keine große Sache. So. Das Modell steht jetzt da. So. Jetzt Achtung. Ich deute jetzt immer auf das Modell. Das beachtet er mit Interesse. Warum? Das Haus selbst liegt für ihn, da hat er ein lebendiges Interesse dafür, natürlich, liegt für ihn erstens in der Zukunft und zweitens ist es für ihn noch unsichtbar. Nicht? Jetzt stell die Frage, gibt es für uns Gottes Kinder auch wunderbare Dinge, an denen wir lebendiges Interesse haben, das für uns noch in der Zukunft liegt und das wir noch nicht sehen können? Gibt's das? In der Hauptsache, ja. Das heißt alles. Alle Verheißungen. Die herrlichsten Dinge. Was macht Gott? Genau, er ist der Chefarchitekt. Er führt uns Modelle vor die Augen. Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, alle Einheiten der ganzen Schöpfung benutzt unser Gott, um uns am Sichtbaren und von den Sinnen Wahrnehmbaren die unsichtbaren zukünftigen Herrlichkeiten sehen und verstehen zu können. Also, das Modell ist da, ich sage, Herr, so und so sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Stimmt's? Ich sage, der Herr Mohn, Sie lügen mich ja an, ne? Das ist ja nur Pappdeckel da. Ne? Aha, aha. Aber er versteht mich. Ne? Das ist Ihr Haus. Und das Ganze hier sind Ihre 10.000 Quadratmeter Landeigentum. Das Modell ist nicht mal ein Quadratmeter. Haben wir schon wieder angelogen. Ne? Habe ich schon wieder übertrieben. Ne? Bitte. Wir merken, das geht so weiter. Der König von Tyrus ist jetzt ein menschliches Modell, das Gott vor unsere Augen führt, wie er diesen König von Tyrus, der Geist Gottes, beschreibt aber, da steht vor dem Geiste Gottes nicht der König von Tyrus, der es beschrieben werden soll, sondern da steht das Wesen, unsichtbar für uns, von Gott aus ganz gewaltig. Ja. Also wenn wir dort lesen, du hast die Vollendung versiegelt. So beginnt es. Der du die Vollendung versiegelt hast. Lord Zielbewahrer. Ja. Vollkommen an Schönheit, vollkommen an Weisheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und der König von Tyrus so nicht ganz, nicht? An dem Tage, da du, König von Tyrus, geschaffen worden bist, an welchem Tage wurde der König von Tyrus geschaffen? Ja, der wurde von einem Weibe geboren, wie alle anderen Menschen auch, nicht? Merken wir. Beim Modell stimmt's nie, nicht? Was gesagt wird, weil der Geist nicht das Modell meint, sondern nur eine Hilfe, um das Unsichtbare zu verstehen. Ja. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, habe ich dich geschaffen als einen schirmenden, gesalbten Cherub. Also wo aufgestellt? Im himmlischen Allerheiligsten. Na. Was ist denn ein schirmender Cherub? Was hat denn der da zu tun? Ne? Vom Allerheiligsten aus alle übrigen Ordnungen in der Schöpfung gottgemäß zu verwalten, zu betreuen. Das war die Aufgabe. Und ich muss kurz machen, dann heißt es, und gerade um deiner Schönheit und deiner Weisheit willen hat dein Herz sich erhoben. Wie viele Cherubim sind denn im Allerheiligsten? Zwei. Einer war er und der andere war der Herr Jesus. Die zwei, bitte. So. Jesus, Sohn Gottes, wenn er sich irgendwie mit Geschöpfen in Verbindung setzt, was macht er denn? Präsentiert er sich in der unendlichen Herrlichkeit, die er beim Vater hat, oder nimmt er passend die Gestalt an, mit dem er, mit dem Geschöpf dann das gerade zu tun hat? Also zu uns Menschen kam, hat er Menschengestalt angenommen. Und am Throne Gottes entsprechend dieser Umgebung. So. Hat dein Herz sich erhoben und du sündigtest. Und ich, da hast du deine Heiligtümer entweiht. Da haben wir die Situation. Und eines nach dem anderen wird weiter beschrieben, sodass wir, was ich hier zusammengefasst habe, Gott übergab den Kosmos seinem ersten herrlichsten Geschöpf, einem schirmenden Cherub, gesalbt. Dieser überhob sich und fiel und wurde zum Satan. Als solchen ehrt ihn Gott, als solchen nämlich, was er mal war, bis heute noch, indem Gott ihn bezeichnet im Neuen Testament, er ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Genau das gleiche Wort für Gott wie Gott selber, Theos. Er ist der Theos und Achon heißt Erstlingsfürst. Ja. Im Buche Hiob lesen wir direkt, du, da ist ein, hat Gott ein Tiermodell vor uns hingestellt und dann heißt es, er war der Anfang der Wege Gottes. Wer ist der Weg Gottes? Christus. Ich bin der Weg. Aber der Anfang der Wege, das war dieses erste Geschöpf. Und genau das gleiche Wort. Das erste Wort in der Bibel heißt ja Bereshit bara Elohim. Ja. Bereshit heißt Be'im und Reshit Anfang. Und da heißt es im Buche Hiob, du warst der Reshit der Wege Gottes. Ganz gewaltig. Ja. Mit Vollmacht versehen die Reiche des Kosmos sogar so weit zu beherrschen, dass er als Verwalter aller Reiche des Kosmos, des Weltalls, die Reiche verleihen konnte, an wen er wollte, weitergeben. Stimmt das? Wo lesen wir das? Und der Satan führte ihn auf einen sehr hohen Berg, nicht auf dieser Erde. Warum? Und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sprach, mir ist das alles übergeben und ich verleihe es an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten, dann ist alles dein. Reklamiert der Herr Jesus? Gegenteil, was sagt er? Es steht geschrieben, du sollst nur den wahrhaftigen einen Gott anbeten und sonst niemand. So. Der Mensch war das letzte aller Geschöpfe Gottes. Jetzt sind wir auf der Erde, jetzt kamen die Menschen. Satan, der Erstling der Geistwesen und die Masse aller übrigen Geistwesen wurden geschaffen vor dem Menschen. Der Mensch war das letzte Geschöpf. Ihn setzte Gott jetzt sonderbarerweise zum Herrscher über alles bisherige Werk der Hände Gottes. Den Menschen. Das kennen wir ja. Ja, was heißt das? Hat das Satan, da war schon Satan, als der Mensch geschaffen worden ist, zur Kenntnis nehmen müssen? Wen hat Gott zum Herrscher über, hat Gott zum Herrscher endgültig über alle Werke seiner Hände gesetzt. Nicht den ersten, nicht? Wunderbaren, sondern den letzten Staub vom Erdboden. Ja. Was geschieht? Durch die List des zur Schlangen, zum Drachen gewordenen Erstlingsgeschöpfen wurde der Mensch als einziges Geschöpf im Bilde und im Gleichnis Gottes geschaffen, kam zu Fall. Er fiel durch Satan betrogen. Was geschah jetzt? Jetzt hat Gott den Menschen, den er zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände bestimmt hat, um seiner Loslösung von Gott willen, der Stimme der Lüge mehr gehorsam war als der Stimme der Wahrheit, hat Gott den Menschen unter die Götter erniedrigt. Aha. Unter die Engel erniedrigt. Denn es sind Engelmajestäten, denen Gott eines Tages die Ehre gegeben hat, ich erkläre euch alle als Götter und als Söhne des Höchsten. Aha. Na, wir haben gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Was haben wir gelernt? Es gibt nur einen aus Gott gezeugten und aus Gott geborenen Sohn des Höchsten. Nur einen. Aber in seiner Schöpfung, als Werk seiner Hände, nicht, gibt es viele von Gott sogenannte Götter. Nicht? Verstehen Sie das? Wir wissen im Deutschen, was heißt das, ein sogenannter so und so, nicht? Jetzt sehen wir es mal ganz buchstäblich, so lesen wir nämlich. Ja? Christus bestätigt, Gott hat in seinem Wort, und die Schrift kann nicht gebrochen werden, zu denen damals gesagt, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Mehrzahl von Gott. Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es waren Götter, zu Göttern erhobene Geschöpfe, Werke seiner Hände. Und die Söhne des Höchsten waren nur von Gott auf der Ebene der vergänglichen Schöpfung zu Söhnen des Höchsten erklärt worden. Gezeugt waren sie weder als Götter noch als Söhne des Höchsten. Ja. Einfaches Beispiel. Ja. Da ist einer meiner Söhne, den durfte ich zeugen. Der wurde geboren. Ja. Angenommen, ich sei Bildhauer, was könnte ich jetzt auch noch machen? Ne? Könnte ich von ihm ein Abbild machen, nicht? Aus Marmor oder irgendeinem Material. Das Abbild, die Statue meines Sohnes, ist das ein Werk meiner Hände jetzt?
Ja.
Jawohl. Ja. Ist es ein Unterschied zwischen ihm und der Statue? Ne? Bitte. Der Sohn hat Leben in sich selbst und das andere Werk meiner Hände ist nur ein Abbild von dem Lebendigen. So. Gott zog sich zurück und lässt diesen Gott und die Götter, also Satan, und die Götter und Menschen schalten und walten. Ja, bitte, bitte meine Herren, ihr seid jetzt Götter, habt die Vollmacht von mir, ihr seid Söhne des Höchsten, bitte, jetzt dürft ihr einmal schalten und walten, bitte. So. Aber nicht nur unter der vollen Kontrolle des wahrhaftigen Gottes, unseres Vaters und des einzigen Herrn und Fürsten Jesus Christus, nicht nur unter seiner Kontrolle, sondern unter der von Gott vollzogenen Forschungsarbeit schon vor grundlegender Welt. Forschungsarbeit dort, wo Gott bestimmt hat, dass die Überlegungen der Herzen, das Dichten und Trachten der Herzen, dass die Entwürfe der Herzen der Geschöpfe von Engeln und Menschen ihnen, den Geschöpfen, vollständig frei zur Betätigung zur Verfügung stehen. Also, das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Ist das möglich? So steht geschrieben. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Das heißt, ich kann da drinnen, zum Glück nur da drinnen kann ich wollen, was ich will. Da mischt sich Gott nicht nur nicht hinein, sondern da betreibt er ja eine Forschungsarbeit. Und wenn ich sage, ich erforsche jetzt dieses Gebiet, dann gebe ich ja im gleichen Augenblick was zu. Dass dieses Gebiet, an das ich herangehe, um es zu erforschen, im Moment für mich eine unbekannte Größe ist. Bitte. So ist der Vorgang der Möglichkeiten im menschlichen Herzen ganz Sache des Menschen, so sagt die Schrift. Gott in seiner Vorsicht, vorgrundlegender Welt, hat von vorne alle Gedanken der Herzen seiner Geschöpfe erforscht. Hat er sie also vergewaltigt? Nein. Wenn ich irgendwo hingehe, um etwas zu erforschen, dann will ich ja nur wissen, wie es dort aussieht. Ich will ja dort gar nichts ändern, verstehen wir? Ich will nur wissen, wie es dort aussieht, was dort vorgeht. Also die Freiheit, die Willensfreiheit des Menschen ist hundertprozentig von Gott eingesetzt. Zum Glück aber beschränkt auf die Vorgänge im Inneren des Menschen. Im Moment, wo etwas, was ich da drin mich entschlossen habe, überlegt, das will ich jetzt tun, nach außen, bedarf es der Zensur und Genehmigung Gottes, sonst geschieht gar nichts in der Welt. Alles, was geschieht, sind Genehmigungen Gottes von Anträgen, der Überlegungen oder der Entschlüsse der Herzen seiner Geschöpfe und bilden zusammen den Ratschluss Gottes, in welchem, jetzt verstehen wir langsam, 90-95% im Ratschluss Gottes, 90-95% nur schätzungsweise, böse Dinge enthalten sind. Bilden die ersten zwei Weltkriege einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Antwort: Ja, was hören wir immer wieder? Wie viele Sperlinge fallen vom Dach, deren Fall der Herr nicht genehmigt hat? Wie viele Haare sind von meinem Haupt gefallen, ne? Ohne Genehmigung Gottes? Das sind alles negative Dinge im Kleinen. Ne? Jetzt verstehen wir. Entwickelt wurden alle böse Dinge nicht etwa dort in dem Licht, wo keine Finsternis möglich ist, sondern nur wo? Da in der Dunkelkammer der Herzen der Geschöpfe. Genau. Dein Herz hat sich erhoben und du sündigtest und kamst zu Fall. Das ist die Sache. Zum Glück hat Gott nur die Dinge zum Beschluss in seinen Ratschluss aufgenommen, die bösen Anträge, Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe.
Bitte Kassette wenden.
Zum Glück hat Gott nur die Dinge zum Beschluss in seinen Ratschluss aufgenommen, die bösen Anträge, Entwürfe der Herzen seiner Geschöpfe, soweit er wusste, aufgrund von Golgatha, was ich dort vollbringen wolle, kann ich nicht nur alles Böse, was dann geschieht, nach meiner Genehmigung, wieder gut machen, sondern ich kann aufgrund von Golgatha, bringe ich eine Herrlichkeit für alle Geschöpfe zustande, die ich auch als Gott ohne Genehmigung dieser Dinge nicht zustande bringen könnte. Ich habe, mein Freund würde sagen, du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Deshalb lesen wir von Gott
dass er in Vorkenntnis von allem war, vor grundlegend war, was kommen wird. Seine Vorkenntnis aber hat als Voraussetzung, dass er damals schon alles erforschte, zwar dort, wo seine Geschöpfe wollen können, was sie wollen, und überreden können, was sie wollen. Und nur dann richtet dann Gott, was da drin geschieht. Da darf ich nicht stehen bleiben. Jetzt verstehen wir den heutigen Zustand, nicht nur hier auf der Erde, unter der Menschheit, sondern im ganzen Weltall, der heutige Zustand. Ja. Der mit einem Gott der Liebe, der Barmherzigkeit einfach, ich will es gnädig machen, schwer zu verstehen ist, schwer erklärbar ist. Gott lässt das Böse voll ausreifen. Ist das richtig? Ist das richtig? Warum müssen zum Beispiel die Söhne Israels, das ist nur ein besonderer Grund, 40 Jahre durch die Wüste wandern? Das war wegen ihrem Unglauben ein Grund. Aber warum auch noch? Denn das Maß der Sünde der Kanaaniter ist noch nicht voll. Steht so? Ja. Und die Jahrzehnte, in denen wir heute leben, bilden das Ende von 6 Gottestagen, von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, beginnend mit dem Fall Adams, des ersten Menschen. So. Das ist deshalb heute, leben wir am Ende der Tage, dieser Gotteswoche von 6 Tagen. Kommt nach 6 Tagen ein 7. Tag? Warum die blöde Frage? Weil ich in Hebräischen 7 Sabbat heißt. Ja. Dann wissen wir, dass im Jahr 2000 die Schwelle herangekommen ist, Abschluss, das Ende der Tage dieser Gotteswoche für die Menschheit ist gekommen und jetzt erfüllen sich alle Prophezeiungen, die in dem Worte Gottes vorhanden sind. Erfüllen sich alle Weissagungen erst voll. Das sind Tage der Rache, auf dass er alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Gott lässt das Böse voll ausreifen. Ist Jesus auch gleicher Meinung? Natürlich, wie der Vater. Wo lesen wir das? Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Da haben die Knechte des Inhabers selig geschlafen, als ein feindseliger Mensch kam und mitten unter das den Weizen Unkraut gesät hat, und zwar so raffiniert gewählt, dass die Knechte erst beim letzten Ausreifen, der, als die Ähren sich bildeten, zu reifen, also die Hälfte Weizen, das andere ist das giftigste Unkraut. So raffiniert war das negative Saatgut gewählt. Ja. Der eigenartige Vorschlag, denn die Knechte in ihrer Verlegenheit, ja, sie haben nicht gewacht, dem Herrn vortragen, aber wir gehen sofort hin und raufen eines Unkraut nach dem anderen aus, nicht? Das möchten wir ja alle gerne. Dass alles bei uns selber, alles Unkraut ausgeräuft wird und überall in der Welt das Böse weggeschafft wird. Was sagt der Herr? Dann würdet ihr mit dem Unkraut auch den Weizen vernichten. Hat er recht, ja. Jetzt lasst beides ausreifen bis zur Ernte. Dann wird beides gemeinsam geschnitten. Und jetzt Achtung. Und die Schnitter sind Engel, sagte Jesus. Und die Schnitter werden dann den Weizen in die Scheunen sammeln, das Unkraut ins Feuer werfen. Und sagt, die Schnitter aber sind Engel. Aha. Nicht der Herr selber. Wenn er kommt, die große Macht und Herrlichkeit, dann kommt er für Israel als Nation und für die Nationen. Nicht für uns, bitte. Für uns kommt er vorher. Für uns kommt er vorher. Da kommen keine Engel vor ihm her und sortieren dann die Hälfte nach links und die andere Hälfte nach rechts. Bei uns ist nicht eine Hälfte Unkraut, die andere Hälfte ist Weizen. da kommt der Herr selber. Und er selbst, der Gott des Friedens, heiligt uns durch und durch, sodass wir nach Leib, Seele und Geist tadellos vor ihm erfunden sein werden. Wir haben ohne gar nichts zu tun bei uns, denn wir sind unter die Herrschaft der Gnade gestellt und haben im gegenwärtigen Zeitalter nun, während wesen 2000 Jahren das Volk Israel von Gott auf die Seite gesetzt worden, gestellt worden ist, unter alle Nationen gestreut worden ist, hat Gott das Geheimnis des Evangeliums, nämlich das Geheimnis des Christus, das Geheimnis Gottes laufen lassen, dass er jetzt einfach aufgrund dessen, was er auf Golgatha vollbracht hat, begnadigen kann, wen er begnadigen will, und sich erbarmen kann, wessen er sich erbarmen will, ohne irgendjemand oder etwas noch fragen zu müssen. Der gegenwärtige Äon, Zeitalter, ist der böse Äon, und wir leben am Abschluss. Tatsache stimmt's, dass die Kräfte der Widergöttlichkeit und der Bosheit und der Dämonie jetzt so in letzter Ausreife sich darstellen. Und bitte, ich hoffe, wir auch. Die Gemeinde Jesu. Jetzt kommen wir zu der Frage, ja, dürfen wir im Worte Gottes, im prophetischen Wort, forschen, zu welcher Zeit und welcher Stunde leben wir? Dürfen wir das, wenn Jesus gesagt hat, den Jungen, euch ist es nicht gegeben zu wissen Zeit und Stunde? Nicht einmal des Menschen Sohn weiß das und die Engel im Himmel wissen das auch nicht. Warum wir? Also dürfen wir das selbstverständlich auch nicht. Für heute Abend darf ich nur einen ersten Hinweis aussprechen. Jedes Ding, und vorab das Wort Gottes, bitte, jedes Blatt in der Bibel hat zwei Seiten. Klar. Und was heißt das? Jede Schrift Gottes hat zwei Seiten. Die steinernen Tafeln am Sinai waren beschrieben auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Stimmt das andere? Auf der Vorderseite standen die 10 Gebote. Da 5 und da 5. Was stand dann auf der Hinterseite? Wunderbar. Auf der einen Seite, der ersten 5, stand: Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allem Gemüt. Und auf der anderen hinten stand, und deinen Nächsten wie dich selbst. Vorn steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, und, und ist Gott. Und auf der anderen Hälfte steht, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, Beziehung zum Nächsten. Ne? Schreibe in die Reihe, und zwar nicht nur in der Buchrolle inwendig, sondern auch auswendig. Ist das Büchlein? Zuerst war süß in meinem Mund. Und in meinem Magen war es eine bittere Sache. Ne? Gibt es also im Worte Gottes zwei Seiten? Zweierlei Seiten? Und hier die Frage nach Zeit und Stunde. Das Wort Jesu, wiederum steht geschrieben. Und da sage ich, schließe ich mit 2, 3, 4 Aussagen. Dass Jesus sich auch darunter stellte, gilt nur für die Tage seiner Erniedrigung in Menschengestalt. Denn nach Hebräer 1, Vers 2 hat Gott ihm, dem Sohn, die Ehre gegeben, den Zeitplan für die ganze Schöpfung zu machen, den Zeitplan der Äonen, durch welchen er auch die Äonen gemacht hat, durch den Sohn. weiß also als Sohn Gottes etwas um Zeiten und Zeitpunkte. Ja, die hat er ja geordnet. So. Er hat sich schuldig entleert der ganzen Gottesfindung, damit eine verlorene Schöpfung diesen Reichtum zur Rettung entgegennehmen kann. Einige Tage vor Golgatha, vor Passa, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Aha. Wusste er jetzt was in einer Stunde? Aber erst wann? Als sie herangekommen war, hat der Vater es ihm geoffenbart. Und er tritt, das ist Johannes 13, vier Kapitel später, Johannes 17, wie sagt man diesen wunderbaren Kapitel? Das ist das hohe priesterliche Gebet. Wie beginnt das? Vater, die Stunde ist gekommen. So, dürft er damit vor den Vater treten. Wissend, jetzt ist meine Stunde gekommen, und zwar nicht 60 Minuten, sondern 4 Tage. 4 Tage vorher, vor Passa, zog er nach Jerusalem. So. Paulus schrieb vor 2000 Jahren, für uns heute, denn die Prophezeiungen gehen alle auf diese Zeitspanne unserer Jahrzehnte, 20. Jahrhundert, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Römer 13, Vers 11 und 12. Was? Da sagt der Paulus genau das Gegenteil, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, das galt damals für Jesus und die Jünger. Für uns heute gilt das, was der Apostel Paulus gesagt hat, wenn die Stunde der Gemeinde des Leibes des Christus gekommen ist, das sind nicht nur einige Tage, 4 Tage sind 4, 5 Jahrzehnte, das ist unsere Stunde. Da wir den Zeitcharakter erkennen, und zwar so genau, dass die Stunde schon gekommen ist. Paulus, Johannes, Kindlein, es ist die die letzte Stunde, da war es noch genauer. Für wen schrieb Johannes? Nicht für damals, sondern wieder für die Zeit, die der Geist Gottes meint. Was sind Kindlein? Noch keine Jünglinge im Glauben, noch schon gar keine Väter. Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Sieht es heute so ungefähr aus. Deshalb wissen wir, Kindlein, dass es die letzte Stunde ist. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Muss dieses Wort sich einmal erfüllen? Wird sich dieses Wort erfüllen? Ja. Wir erleben das. So. Alttestamentliche Einzeugung, 6 oder 7 Selbstverständlichkeiten werden aufgezählt. Und der Höhepunkt lautet, denn der Herr Gott tut nichts. Er habe denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart. Also wie viel geschieht? Bevor Gott seinen Knechten, den Propheten, die Dinge nicht vorher geoffenbart hat. Wie viel geschieht? Selbstverständlich. Kronzeuge im Neuen Testament, das schlagen wir auf und schließen, nur als Auftakt für die gewaltigen Zusammenhänge, die Gott uns heute offenbart. Offenbarung 14. 5 Vers 16. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte. Da lesen wir, das Evangelium der Zeitalter hatte. Jetzt bitte merken wir uns, worin dieses äonische Evangelium der Zeitalter, das durch alle Zeitalter läuft, besteht. Der das Evangelium der Zeitalter hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und zwar jeder Nation, und Stamm, und Sprache, und Volk, indem er, dieser Engel, mit lauter Stimme sprach. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Und betet den an, der Himmel und Erde und die Wasserquellen und alles gemacht, geschaffen hat. Worin besteht also das Evangelium der Zeitalter? Nur darin, dass jedes Geschöpf, es handelt sich jetzt um uns Menschen, dass jeder Mensch allein wem die Ehre gibt und allein wen anbetet, den einzig wahrhaftigen Gott, ist dann Gott vorläufig zufrieden. Jawohl, bitte. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Ein Zauber. Und hier ein wunderbares Evangelium. Bitte, kein Wort vom Glaube an den Herrn Jesus und wie alle wunderbaren Dinge für uns nun heißen. Warum? Gebt Gott die Ehre, der alles geschaffen hat, und betet ihr ihn an. Kurz und bündig. Evangelium der Zeitalter. Begründung, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wer weiß es jetzt? Wissen es jetzt die Engel? Also müssen sie ausposaunen. Wer auf der Erde weiß es jetzt noch nicht? Kein einziger weiß es nicht, dass die Stunde des Gerichtes Gottes, von dem alle Propheten geredet haben, gekommen ist, das heißt, jetzt zu laufen beginnt. So. Zusammenfassend heißt das, Gott hat sich verpflichtet, immer dann, wenn die von ihm bestimmte Zeit und Stunde herangekommen ist, es vorerst den Seinen, dann den Engeln und den allen zu verkündigen. So ist er treu. Ja. Dass keiner sagen kann, ja, wenn ich noch einmal gewarnt werden werde, dann bitte. Ist jede Entschuldigung ausgeschlossen. So wunderbar arbeitet unser Gott. Und im Moment sind wir bei dem Gesamtüberblick angekommen, da zeitlich, wo wir uns heute befinden. Soweit.
Lieber Vater, im Namen Jesu beten wir dich an und wollen dir die Ehre geben. In all unserem Tun und in allem Walten über diese Erde. Wir danken dir für diesen Einblick, den wir hier gehört haben, was du von Anfang an beschlossen, durchdacht hast, überlegt hast, gemacht hast, wie alles gekommen ist und wie es heute ist. Und wir danken dir dafür, dass du uns das alles offenbarst. Wir sind also nicht im Unklaren, im Ungewissen, sondern wir wissen, dass die Stunde gekommen ist. Und wir wissen, was auf diese Welt zukommt. Wenn wir auch nicht im Einzelnen wissen, wann das geschieht, aber es geschieht. Und zwar im Bilde, das glauben wir. Weil du es uns sagst. Und weil es dein Wort uns offenbart. Und dein Heiliger Geist. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir allen Ernst anwenden dürfen, dir die Ehre zu geben und ihnen anders. Und dass wir von dir alles erwarten dürfen und dass wir uns dir eigentlich ganz ausliefern dürfen, Vertrauen haben dürfen, auch dass du unsere Tage zählst und erwählst und längst und leitest und führst. Wir danken dir, dass dein Geist uns nicht manipuliert, sondern leitet und führt und schenkst uns von ganzem Herzen, dass wir uns diesem Geist unterordnen und dass wir uns leiten und führen lassen, damit wir gewisse Schritte tun können in dieser schweren und bösen Zeit. Und da danken wir dir weil sie jede Schuld werden, dass wir hier erinnert, ermahnt werden, dir nachzufolgen, dir zu dienen und unser ganzes Herz dir hinzubegeben und alles auszuliefern. Das ist das Schönste und Beste, was wir machen können. Und so segne uns nun weiterhin. Nun Dank nochmal für diesen Abend, für alles, was uns Bruder Müll und Bruder Heinemann hier vermitteln dürfen. Und für den Segen, den wir mitnehmen dürfen, gibt, dass wir das alles in einem Herzen bewahren. Und wir möchten jetzt noch am Schluss nochmal für alle Menschen beten. Ja. Denn wir denken dran, was kommt, wie auf diese Welt zukommt. Und möchte ich bitten, dass doch der eine und andere noch zu dir hinzugefügt wird, damit er erkennt, welche Stunde geschlagen hat. Wir denken an Israel. Wir denken auch an den Begin und seine Regierung und was er machen soll. Wir wissen, dass du über diesen Israel stehst. Und alles längst, was in ihrem Herzen geboren wird, dass nichts geschieht ohne deinen Willen. Und so segne Freund und Feind. Und segne die ganze Welt und segne vor allen Dingen die Menschen, die in Hoheit sind, die führen und lenken wollen diese Welt, gibt, dass sie nicht eigene Wege gehen und wir wissen ja, wie viele Mächtige, was es in der Welt gibt, die gewöhnt sind von den Fürsten dieser Welt. Aber wir danken, dass du über allem stehst und dass nichts geschieht, was du nicht bestimmt hast. Segne uns diese Nacht und schenke uns einen Schlaf, der uns wieder weiterführt morgen und munter macht. Und denk auch den morgigen Tag jetzt schon, wo wir uns ja, freuen wollen in der Natur und sei du mit uns allen. Amen.
Weiteres Band leer.